Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch einmal vor, es gäbe keine Polizei und auch keine Gefängnisse. Das hört sich erstmal ziemlich beängstigend an. Wie soll man denn in so einer Gesellschaft sicher leben können? Genau das aber ist der Ansatz des Abolitionismus. Diese politische Theorie will Sicherheit anders herstellen. In lokalen Gemeinschaften und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
Wenn man wissen will, welches Potenzial eigentlich Gemeinschaften haben können, müssen wir uns die Gemeinschaften angucken, die sozusagen von den Menschen entwickelt worden sind, gelebt werden, die eben eher in der marginalisierten Position sind. Wir haben eigentlich Menschen, die jahrhundertelang Benachteiligung, Unterdrückung erfahren haben, es geschafft, in ihren Gemeinschaften zu überleben. Und welches solidarische Potenzial steckt da drin? Und der Abolitionismus, um den es im Folgenden geht, vertritt die These, dass Sicherheit ohne staatliche Gewaltmittel die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft darstellt. Ohne staatliche Gewaltmittel, das heißt dann auch, ohne Polizei, zumindest ohne Polizei, wie wir sie kennen.
Michael Haus ist Politikwissenschaftler. Er lehrt und forscht an der Uni Heidelberg und politische Theorie ist eines seiner Spezialgebiete. In seinem Vortrag zeigt er, wie sich der Abolitionismus historisch entwickelt hat und er ordnet die Polizeikritik des Ansatzes kritisch ein. Sein Vortrag heißt »Sicherheit ohne Polizei – Die Perspektive des Abolitionismus« und er hat ihn am 26. Januar 2025 im Rahmen der Tagung »Perspektive Rojava – Demokratische Visionen aus Nord- und Ostsyrien« gehalten. Veranstaltet wurde die Tagung vom Collegium Academicum in Heidelberg.
Guten Morgen in die Runde. Vielen Dank an die OrganisatorInnen, dass Sie mich hier eingeladen haben. Mein Vortrag ist in dem Blog Perspektive Sicherheit eingeordnet und der Abolitionismus, um den es im Folgenden geht, vertritt zur Sicherheit die These, dass Sicherheit ohne staatliche Gewaltmittel die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft darstellt. Ohne staatliche Gewaltmittel, das heißt dann auch ohne Polizei, zumindest ohne Polizei, wie wir sie kennen. Ich möchte aber vorausschicken, dass ich hier nicht als Vertreter des Abolitionismus stehe, sondern als jemand, der dem Abolitionismus mit wohlwollender analytischer Distanz begegnet. Und mich interessiert am Abolitionismus vor allem, welche Rolle er im Streben nach einer gerechten Gesellschaft spielen kann. Eine Gesellschaft vor allem ohne die Tyrannei des Geldes, ohne Sexismus und ohne Rassismus. Was hat es dabei mit Fragen von Sicherheit auf sich und wie ist die Polizei in diesem Zusammenhang zu sehen? Und schließlich natürlich auch im Rahmen dieser Tagung, was hat das alles mit Rojava zu tun? Diesen Fragen werde ich im Folgenden in drei Schritten nachgehen. Ich werde zunächst mal die Ideen und den Diskurs des Abolitionismus vorstellen. Ich werde dann fragen, was man vielleicht als abolitionistische Agenda in Bezug auf die Polizei verstehen kann. Und welche Art von politischem Projekt der Abolitionismus eigentlich ist. Und am Schluss werde ich eine Einordnung und eine Einschätzung des Abolitionismus vornehmen. Kommen wir also zu Ideen und Diskurs. Der Begriff Abolitionismus, Englisch Abolitionism, hat eine Geschichte, eine altehrwürdige und auch glorreiche Geschichte. Abolitionismus bezeichnet nämlich zunächst einmal die Bewegung, die sich für die Abschaffung, Englisch Abolition, der Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert einsetzte. Dieser Begriff hat in den USA eine starke positive Ausstrahlungskraft, nicht zuletzt deswegen, weil in der abolitionistischen Bewegung gegen die Sklaverei schwarze und weiße Menschen vereint im Kampf gewesen sind. Interessanterweise gibt es heute in dem, was man den abolitionistischen Diskurs nennen kann, auch Kontroversen darüber, wie die Rolle beider Seiten, die Rolle weißer und schwarzer Personen in diesem Kampf zu bewerten ist und dass es in der Vergangenheit vielleicht eine Überbewertung auch der Bedeutung weißer Personen und Organisationen gegeben hat. Insofern geht es hier entscheidend darum, die Relevanz des kollektiven Handelns schwarzer Menschen stärker zu würdigen und auch bestimmte Intellektuelle und TheoretikerInnen afroamerikanischer, aber auch außerhalb der USA tätiger Intellektueller aus der schwarzen Community zu würdigen. Namen wie Frederick Douglass in früher Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, W.E.B. Du Bois und in jüngerer Vergangenheit und der Gegenwart Angela Davis, Bell Hooks, Cornel West. Das sind Namen, die Ausstrahlung haben, die wichtig sind und die für so etwas stehen wie eine Black Tradition im politischen Denken. Und im abolitionistischen Diskurs heute geht es zum einen darum, diese Tradition zu würdigen als einen zentralen Beitrag zum politischen Denken und zur politischen Bewegungskultur der Gegenwart. Und zugleich geht es darum, zu erweitern und den Abolitionismus als eine globale Bewegung zu verstehen, die sich überall auf der Welt gegen unterdrückerische Strukturen einsetzt. Der Abolitionismus ist heute also ein Diskurs, wo der Begriff Abolitionismus als Selbstbezeichnung für eine weltweite Bewegung für die Abschaffung unterdrückerischer Strukturen und darauf gerichteter, gesellschaftskritischer, aktivismusnaher Analyse verstanden wird. Damit wird eben der Kampf gegen die Sklaverei bzw. für die Bürgerrechte schwarzer Menschen zugleich als Vorbild anerkannt. Man kann auch sagen, dass man damit auch von dem symbolischen Kapital dieser Vorläufer ein Stück weit profitiert. Es ist vielsagend, dass bei Suhrkamp, dem Goldstandard des sozialwissenschaftlichen und sozialkritischen Diskurses in Deutschland, 2022 ein deutschsprachiger Reader zum Abolitionismus erschienen ist, herausgegeben von Daniel Leuk und Vanessa Thompson. Damit ist der abolitionistische Diskurs sozusagen im deutschsprachigen Raum, könnte man sagen, endgültig angekommen und durch den Suhrkamp Verlag geadelt worden. In diesem Band wird der Abolitionismus mit Verweis auf die Black Lives Matter Bewegung eingeführt, die dort als die größte politische Bewegung in der Geschichte der USA bezeichnet wird und natürlich zugleich hervorsticht durch ihre globale Ausstrahlung, ihre globale Wirkungskraft. Black Lives Matter kann man zugleich als jüngste Frucht eben der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den USA verstehen. Und auch hier in diesem Band stellt man sich bewusst in deren Tradition, sucht aber zugleich abolitionistische Spuren in anderen Kontexten innerhalb und außerhalb Europas, indem man zum Beispiel einen Denker wie Michel Foucault auch als einen Vordenker des Abolitionismus neu interpretiert. Charakteristische Forderungen des Abolitionismus sind an ganz prominenter Stelle auch hier Defund the Police, also die Polizei verkleinern, die finanziellen Ressourcen von der Polizei abziehen, verbunden mit Forderungen wie der Entkriminalisierung von Armut, von Migration oder von Drogenkonsum, aber auch mit Investitionen in Gesundheitsversorgung, Bildung und weitere Unterstützungsleistungen, Unterstützungsstrukturen für benachteiligte Gruppen. Es werden eine Reihe abolitionistischer Themen genannt und neben der Polizei und polizeinahe Themen wie Gefängnisse oder der Todesstrafe, die natürlich in den USA ein ganz zentrales Thema ist, werden eben auch Komplexe wie Militär, Grenzen und Lager genannt, aber auch der Kapitalismus, die Ökologie. Und Letzteres macht ja deutlich, das ist eine ganze Menge und das ist eigentlich ein sehr weiter Fokus. Der Abolitionismus scheint irgendwie alles zu betreffen und in der Tat ist so ein geflügeltes Wort oder eine kursierende Wendung im abolitionistischen Diskurs die Wendung abolish everything, also alles abschaffen. Oder den Worten von Ruth Wilson Gilmore: Abolitionismus setzt voraus, dass wir eine Sache ändern, nämlich alles. Neben einem gewissen Verbalradikalismus spricht daraus auch so etwas wie ein anarchistischer Witz, den man durchaus wertschätzen kann. Es gibt aber auch einen gewissen Anlass dazu, kritisch nachzufragen, wie das denn funktionieren soll, alles abzuschaffen, alles, was uns unterdrückt natürlich. Ich fasse mal zusammen zu den Ideen und dem Diskurs des Abolitionismus. Der Abolitionismus ist heute eine begriffspolitische Strategie, an einen in der amerikanischen Kultur emanzipatorischer Bewegung verankerten Begriff anzuknüpfen. Ein Begriff, der für eine ruhmreiche Geschichte eines rassenübergreifenden Widerstands im Sinne von Race, dem englischen Verständnis von Race, eines rassenübergreifenden Widerstands gegen repressive Ordnungen steht. Die Klammer dabei ist die Abschaffung der strukturellen Komplexe, die die Unterdrückung von bestimmten Gruppen produzieren. Der Abolitionismus läuft darauf hinaus, dass potenziell so ziemlich alles abgeschafft werden müsste, um die Befreiung zu vollziehen. Und das ohne, dass es einen Masterplan dafür gibt, durch was es denn ersetzt werden soll. Ich komme zweitens zu dem, was man die abolitionistische Agenda und das politische Projekt nennen könnte. Und das will ich jetzt konkreter am Beispiel der Polizei festmachen. Für den Komplex Polizei gibt es vielleicht drei zentrale Annahmen abolitionistischer Polizeikritik. Erstens, die Polizei sei integraler Bestandteil einer rassistischen, kapitalistischen und sexistischen Ordnung. Zweitens, die Polizei sorgt nicht für Sicherheit, eher für Unsicherheit, vor allem für benachteiligte Gruppen. Drittens, die Polizei ist strukturell reformunfähig bzw. nicht reformierbar. Mit diesen drei Annahmen grenzt sich der abolitionistische, polizeikritische Diskurs zugleich von dem ab, was der Reformismus genannt wird. Der Reformismus ist durchaus auch polizeikritisch, aber er akzeptiert die Polizei zunächst mal als Institution und macht dann Vorschläge, wie sie verbessert werden kann. Im Reformismus wird die Polizei als Träger des staatlichen Gewaltmonopols mit einem rechtlichen Ermessensspielraum gesehen. Sie soll verbessert werden, indem die Ausbildung reformiert wird, etwa eine rassismus-sensiblere Form von Polizeiausbildung, indem die Zusammensetzung der Polizei verändert wird, Diversität in der Polizei, Bedienstetenschaft etwa, und indem rechtliche Kontrolle und individuelle Verantwortung gestärkt werden. Diese Positionen gehen dem Abolitionismus nicht weit genug. Der Abolitionismus tritt dafür ein, die Polizei zu entwaffnen und zu demokratisieren, ihre Ressourcen umzuverteilen, die Ressourcen zu nutzen für die Finanzierung von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und überhaupt den Ansatz, mit der Polizei für Sicherheit zu sorgen, zu ersetzen mit Praktiken, in denen Kriminalität und Gewalt unter Beteiligung von örtlichen Gemeinschaften, Communities, wie es dann meistens heißt, herzustellen. Der Begriff der Community spielt eine relativ prominente Rolle. Ich gehe darauf nachher noch mal ein. Im Deutschen ist ja der Begriff der Gemeinschaft nicht ganz so attraktiv für linksemanzipatorische Diskurse, weil er als irgendwie belastet und auch konservativ gilt. Communities ist ein Begriff, der diese Belastung nicht aufweist und deswegen wird er auch meistens im deutschen Diskurs so verwendet. Häufig ist dann mit Communities gemeint, örtliche Zusammenhänge, in denen Menschen zusammenleben und dort eben Formen einer solidarischen Praxis etablieren können. Zum Beispiel bestimmte Stadtviertel in größeren Städten. Welche Argumente führt nun der Abolitionismus in dem polizeikritischen Diskurs für sich ins Feld? Ich würde zunächst einmal ein historisches Argument nennen. Das historische Argument verweist darauf, dass die Polizei, wie wir sie heute kennen, historisch gesehen aus einem Interesse entstanden ist, unterdrückte Gruppen zu kontrollieren und dass sie diesen historischen Schatten nicht los wird. Ein guter Teil der polizeikritischen Analysen im Bereich des Abolitionismus arbeitet diese historischen Ursprünge heraus, etwa Sklavenpatrouillen in den südlichen Regionen der USA, und zeigt dann praktisch auf, wie daraus die moderne Polizei entstanden ist und versucht dann eben nachzuweisen, dass die Spuren davon bis heute nicht verschwunden sind. Ein zweites Argument kann man vielleicht als ungleichheitstheoretisch bezeichnen. das ungleichheitstheoretische Argument argumentiert, dass die staatliche Gewalt dem Gesetz der sogenannten differenziellen Wirkung oder Funktionsweise unterliegt. Was ist damit gemeint mit der differenziellen Wirkungsweise? Nun, der Staat gibt sich ja als überparteiliche Instanz, die die gesellschaftliche Ordnung sichert. Faktisch aber sind gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich stark von den repressiven Seiten des Staates und damit auch der Polizei betroffen. Diese Gruppen, die ohnehin benachteiligt sind, erfahren durch diese repressive Seite des Staates in Form der Polizei zusätzliche und mitunter existenzielle Unterdrückung. Existenziell wird es eben etwa dann, wenn es an Leib und Leben geht. Es sind zwei Varianten dieses ungleichheitstheoretischen Arguments beziehungsweise des Arguments der differenziellen Wirkung der Polizei, die man hier nochmal unterscheiden kann. Die erste Variante sagt, die Polizei handelt letztendlich immer im Sinne der übergreifenden Unterdrückungsmuster einer Gesellschaft. Sie internalisiert im Prinzip diese diskriminierenden Denkweisen, Vorurteile, Stereotypen und so weiter. Und deshalb macht sie dann in ihrem Ermessensspielraum, der ihr eingeräumt wird, in einer Weise Gebrauch, dass sie die ohnehin Benachteiligten diskriminiert und auch schädigt. Beispiele, Gruppen, die viel häufiger bestimmten Kontrollen ausgesetzt sind, weil sie vielleicht eine bestimmte Hautfarbe haben oder auf eine bestimmte Art und Weise gelesen werden. Oder eben auch bis hin zu Tötungsdelikten, in denen eben Menschen, die irgendwie nicht den Vorstellungen der Dominanzgesellschaft, der Mehrheit entsprechen, dann auch massiver Polizeigewalt ausgesetzt sind. Und Black Lives Matter war natürlich eine Bewegung, die genau davon ihren Ausgang genommen hat. Okay, also die Polizei scheint viele Dinge zu tun, bei denen sie Menschen, die ohnehin in einer schwachen Position sind, nochmal zusätzlich mit Gewalt überzieht, so wäre dieses Argument. Und das tut sie, weil sie irgendwie selbst so tickt, wie die Mehrheitsgesellschaft auch, wenn sie diese Gruppen unterdrückt. Die zweite Variante dieses Arguments ist etwas subtiler und sie geht mehr in die Frage hinein, was eigentlich den modernen Staat ausmacht. In der zweiten Variante wird nämlich gesagt, dass selbst eine Polizei, die sich neutral verhalten würde, die also die Gesetze ohne Ansehen der Person, wie wir so schön sagen, in gleichen Fällen gleich anwenden würde, also auch eine weiße Person, wenn sie etwas Bestimmtes tut, gleichermaßen behandeln würde, bestrafen würde, im Falle, dass eben vielleicht bestimmte Gesetze übertreten würde, dass selbst dann, wenn das der Fall ist, benachteiligte Gruppen stärker und anders von Polizeigewalt betroffen sind, weil an sich die repressive Logik von Polizei für marginale Gruppen eine existenzielle Gefährdung darstellt, während sie für privilegierte Gruppen nicht diese Form von Gefährdung darstellt. Selbst Strafen für Falschparken oder für Schwarzfahren im öffentlichen Nahverkehr, Fahren ohne Ticket, haben im Grunde genommen diese Implikation, weil sie manche Menschen, die ohnehin nur schwer über die Runden kommen, sehr hart treffen können, während andere kein Problem damit haben, dann mit den Strafen umzugehen, weil sie einfach über genügend Ressourcen verfügen und es kompensieren können. Außerdem interminiert diese repressive Straflogik der Polizei in gemeinschaftliche Lebenszusammenhänge, die für marginalisierte Menschen oder schwache Gruppen immer auch das Netz sind, das ihnen dabei hilft, überhaupt überleben zu können. Wenn die Polizei also bestraft, indem sie Menschen etwa aus Familien herausholt und ins Gefängnis steckt, etwa in Fällen vielleicht von Gewalt in Paarbeziehungen oder so etwas, dann kann es trotzdem für die betroffenen Gruppen, auch wenn sie Opfer sind, eher eine schwierige Situation bedeuten und jedenfalls keine Situation, in der die Sicherheit für diese betroffenen Gruppen steigt, weil es ihnen auch nicht weiterhilft, wenn der Partner dort vielleicht im Gefängnis sitzt. Die Polizei ist nicht die Instanz, die es schaffen könnte, eine Sicherheitskultur zu schaffen, in der Gewalt minimiert wird. Sie überzieht halt diese vorhandene Gewalt mit einer repressiven Logik. Das ist so im Kern das Argument, dass Polizeigewalt eben diejenigen, die ohnehin in einer schwachen Position sind, eher belastet, als ihre Position zu verbessern. Die Polizei macht also das Leben für die vulnerablen Gruppen meist nicht sicherer. Aber so ein weiteres Argument, letztendlich schafft sie für alle nicht mehr Sicherheit. Es gibt durchaus eine grundsätzliche Anfrage mit Blick darauf, was denn die Evidenz dafür ist, dass die Polizei für uns alle Sicherheit produziert und vor allem, dass mehr Polizei mehr Sicherheit für alle bedeutet. Was ist dafür die empirische Grundlage, dass dieser Zusammenhang evidenterweise besteht? Wir glauben gewissermaßen daran, oder die Mehrheitsgesellschaft glaubt daran, dass das so ist, aber so wird kritisiert, letztendlich gibt es dafür keinen Nachweis. Und es gibt Fälle, in denen Polizei ausfällt, zum Beispiel Fälle, in denen die Polizei gestreikt hat oder in denen die Polizei in den 70er Jahren mal Experimente durchgeführt hat. Was passiert eigentlich, wenn wir uns zurückziehen? Und dort zeigte sich, dass das Leben anscheinend nicht unsicherer geworden ist. Muss man nicht vielleicht auch für die Gesellschaft insgesamt in Frage stellen, dass die Polizei diese zentrale Rolle in der Sicherheitsproduktion spielen sollte? Okay. Hinzu kommt zum Schluss natürlich auch die Zurückweisung reformistischer Ansätze von Polizeiverbesserung. Das Argument ist hier natürlich, dass die reformistischen Politiken zum Scheitern verurteilt sind. Ja, reformistische Politik gegenüber der Polizei, so heißt es, führt letztendlich dazu, dass die Polizei immer mehr Ressourcen erhält. Es wird mehr in die Polizei investiert, indem man darauf hofft, dadurch Veränderungen bei der Polizei herbeiführen zu können. Diese Ressourcen fehlen dann aber für wirkliche Verbesserungen in Bezug auf das, was das Leben von Menschen sicherer macht. Und man kann vielleicht, ohne dass ich da jetzt im Detail drauf eingehen könnte, sagen, dass die abolitionistische Kritik darauf verweist, dass im reformistischen Diskurs so gewisse neoliberale Argumentationsmuster am Wirken sind, Bildung als Schlüssel für Verbesserung der Gesellschaft. Man muss nur eine bessere Ausbildung von Polizeibediensteten haben. Die Praxis der Polizei wird aber vielleicht nicht so stark von Formen der Bildung, der Ausbildung bestimmt, sondern eben von dem, was man in dieser Praxis dann lernt als Polizeibediensteter oder Bedienstete. Aber auch diese Idee, dass man nur Organisationen irgendwie diverser machen muss, kennen wir aus neoliberalen Diversitätsdiskursen, in dem man glaubt, das Leben der Menschen wird eben besser, wenn nun in einem Unternehmen alles diverser wird. Also dagegen wird Skepsis formuliert. Und ich glaube, dass man diese abolitionistischen Positionen zumindest ernst nehmen muss und entsprechend auch in der Wissenschaft, in der Polizeiforschung berücksichtigen muss. Jetzt will ich im nächsten Schritt fragen, welche Art von politischem Projekt ist denn eigentlich der Abolitionismus? Der zentrale Begriff ist ja die Abschaffung, Abolition. Und das klingt ja zunächst einmal ziemlich negativ. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, was soll denn an die Stelle dessen treten, was da alles abgeschafft wird? Und ich habe bereits gesagt auch, dass es natürlich darum geht, andere Formen der Herstellung von Sicherheit zu entwickeln. Deswegen ist für den Abolitionismus nicht nur die Abschaffung der Unterdrückung, sondern auch eine Arbeit an Strukturen, die eben an die Stelle dieser alten staatlichen Komplexe treten können, zentral. Und hier ist eben der Begriff der Gemeinschaften, der Communities wesentlich. Die gemeinschaftlichen, solidarischen Lebenspraxen sollen an die Stelle staatlich organisierter Apparate treten. Das sagt sich leicht, aber es ist eben ein zentraler Punkt. Denn man kann den Abolitionismus dann mindestens ebenso als ein Projekt des intensiven Aufbaus solidarischer Gemeinschaften und Lebensformen sehen, wie der Kritik und der Abschaffung repressiver Formen von Staatlichkeit. Das bedeutet natürlich auch einen hohen Anspruch daran, was Menschen eigentlich dann in Gemeinschaften selbstverantwortlich zu leisten imstande sein sollen. Und damit komme ich zum dritten Punkt der Einordnung und der Einschätzung. Als jemand, der von der politischen Theorie her kommt, würde ich den Abolitionismus zwischen zwei Strömungen einordnen. Zum einen dem Anarchismus, zum anderen dem Kommunitarismus. Der Anarchismus ist vielleicht vielen irgendwie vertraut, zumindest hat man eine gewisse Vorstellung davon. der Anarchismus, der den Staat überwinden will und ein Leben von freien und gleichen Menschen ohne Staat erreichen will. Vieles am Abolitionismus erinnert sicherlich an den Anarchismus. Ich glaube aber, dass es auch wesentliche Unterschiede gibt und dass das wichtig ist und vielleicht auch die Attraktivität des Abolitionismus für diejenigen, die dem Anarchismus auch mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen, ausmachen könnte. Im Unterschied zum Anarchismus ist es so, dass viele Abolitionistinnen sich sicherlich nicht als Anarchistinnen bezeichnen würden. Sie würden es vermeiden, sich sehr stark mit einer großen politischen Ideologie zu identifizieren, sondern würden eben darauf pochen, dass es darum geht, Lösungen für konkrete Zusammenhänge zu entwickeln und nicht von vornherein einen großen Wurf einer geschlossenen Theorie davon zu haben, wie politisches Handeln zu verstehen und auszurichten ist. Ich glaube auch, dass der Abolitionismus im Unterschied zum Anarchismus nicht auf einem prinzipiellen Misstrauen gegenüber Autorität beruht. Er hinterfragt Autorität, aber er kann Autorität auch anerkennen, sofern sie sich bewährt in den Lebenszusammenhängen von Menschen. Und der Abolitionismus ist auch offen für historisch gewachsene Gemeinschaften und ihre Traditionen, die man ja braucht, um die solidarischen Formen zu entwickeln, in denen Menschen Sicherheit ohne Repression finden können. Die zweite Strömung, sagte ich, ist der Kommunitarismus, also ein Denken der Gemeinschaft, der gerade im amerikanischen Kontext eine ganz zentrale Rolle spielt. Im amerikanischen Kontext ist ja die Entgegensetzung von Community und Staat sehr zentral und selbst in emanzipatorischen linken Diskursen findet man häufig so die Überlegung, dass der Staat eben nicht die Lösung ist, sondern dass die Lösung gewissermaßen von den Graswurzeln aus der Selbstorganisation, aus den gemeinschaftlichen Praxen der Menschen herauszuentwickeln ist. Man kann den Abolitionismus dann als eine Radikalisierung dieser amerikanischen Idee der Community verstehen. Das Interessante ist aber, gegenüber vielen Mainstream-Varianten von Kommunitarismus, dass im Abolitionismus die Vorreiterrolle von Gemeinschaften unterdrückter Gruppen betont wird. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Es gesagt wird, wenn man wissen will, welches Potenzial eigentlich Gemeinschaften haben können, müssen wir uns die Gemeinschaften angucken, die sozusagen von den Menschen entwickelt worden sind, gelebt werden, die eben eher in der marginalisierten Position sind. Auch das gehört eben zu dem, was ich eingangs Black Tradition genannt habe, dass man sich anguckt, wie haben eigentlich Menschen, die jahrhundertelang Benachteiligung, Unterdrückung erfahren haben, es geschafft, in ihren Gemeinschaften zu überleben und welches solidarische Potenzial steckt da drin. Gut, also ein bisschen Anarchismus steckt sicherlich mit drin und es steckt auch etwas vom Kommunitarismus drin und vielleicht ist der Abolitionismus so etwas wie ein anarchistischer Kommunitarismus oder kommunitaristischer Anarchismus. Wie ist es jetzt bestellt um den Gegensatz zum Reformismus? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, wenn man den Abolitionismus einordnen will und sich fragen will, wie weit führt er? Der Reformismus wird ja, wie ich vorhin sagte, im abolitionistischen Diskurs als Abgrenzung benutzt, als Entgegensetzung. Nun ist es natürlich so, dass auch der Abolitionismus nicht die eine Revolution plant, mit der die Staatsmacht dann erobert wird und vom Machtzentrum her alles anders gemacht wird. Und ich glaube, dass diese Vorstellung von Revolution nicht nur deshalb nicht teilt, weil heute eine Revolution dieser Art chancenlos erscheint, sondern durchaus aus der Einsicht heraus, dass diese Revolutionsvorstellung selbst repressive Züge hat, dass sie in der Regel mehr Destruktivität entfaltet, als sie wirklich neue Formen solidarischer Praxis aufbauen kann. Das heißt aber auch, für den Abolitionismus muss es letztendlich um eine schrittweise Veränderung gehen. Und schrittweise Veränderungen nennen wir natürlich in der Regel eher Reformen. Wenn der Abolitionismus davon spricht, dass die Polizei entwaffnet werden soll, dass sie demokratisiert werden soll und dass sie verkleinert werden soll, dann ist das ja nicht einfach gleichzusetzen mit einem Abschaffen der Polizei, zumindest nicht von heute auf morgen, sondern es verweist auf einen langen Prozess der Transformation. In Reaktion auf diese Argumentation, dass vielleicht der Gegensatz zum Reformismus gar nicht so klar ist, wie immer getan wird, ist dann im abolitionistischen Diskurs wiederum die Formel von der nicht-reformistischen Reform entwickelt worden. Es wird also gesagt, dass Reformen dann unterstützt werden sollen, wenn sie perspektivisch auf radikale Transformation zielen, nicht aber eben, wenn sie nur an den gegebenen Bedingungen gewissermaßen ein bisschen Kosmetik betreiben. Nun dürfte es nicht immer so einfach zu beurteilen sein, im konkreten Fall, wann eine Reform nicht reformistisch ist, sondern transformatorisch. Es dürfte, kann man sagen, dazu immer Kontroversen geben. Und wenn wir das so sehen, dass es letztendlich natürlich um eine Transformationsperspektive geht, dass aber der Weg eben sehr strittig sein wird, da befinden wir uns vielleicht so in dem weiten, in dem komplizierten und auch dornenreichen Feld dessen, was die Amerikaner Radical Politics nennen, also eine Politik mit radikalem Anspruch, aber mit demokratischen Methoden. Das klassische Problem ist dann, wer eigentlich die Richtung vorgibt und vor allem auch, wie viel Geduld man braucht. Geduld angesichts der Trägheit der Verhältnisse, aber auch der Trägheit der Menschen, die eben von radikalen Veränderungsvorschlägen nicht immer gleich begeistert sind und vor allem ihren Beitrag zur Transformation leisten können oder leisten wollen. Der Abolitionismus ist gesellschaftlich bislang eine kleine Minderheit. Und das gilt auch dann, wenn eben Black Lives Matter, wie bei Loic und Thompson, als die größte politische Bewegung in der Geschichte der USA bezeichnet wird. Ja. Trotzdem muss man sagen, dass sicherlich die meisten Menschen sich sowohl in den USA als auch erst recht in Deutschland wahrscheinlich noch nicht einmal mit abolitionistischem Denken befasst haben. Und das heißt ja auch, die Frage ist, wie gelingt es eigentlich, gesellschaftliche Mehrheiten zu bilden? Der klassische Abolitionismus hat das ja durchaus geschafft. Der zeitgenössische Abolitionismus ist davon meines Erachtens noch sehr weit entfernt. Und ich glaube, dass die Formel, dass man alles Unterdrückerische abschaffen will, ein Gestus der Verallgemeinerung ist, aber noch nicht wirklich eine Verallgemeinerung von Forderungen im Sinne des Erreichens breiter Bevölkerungsschichten. Ich vermute vielmehr, dass viele Menschen diese Idee, abolish everything, schafft alles ab, klammert was unterdrückt, dass diese Forderung vielen Menschen zunächst einmal eher Angst machen wird. Während die Idee, dass jetzt Gemeinschaft die Aufgaben des Staates übernehmen, vielleicht erstmal als Überforderung wahrgenommen wird. Sicherlich ist mit dem Staat nicht zu spaßen, aber in einer komplexen Gesellschaft ist Staatlichkeit eben auch eine Art evolutionäre Errungenschaft, auf die sich nicht so leicht verzichten lässt. Und deswegen wäre es vielleicht eine Überlegung wert, ernsthaft am Staat zu arbeiten, als zu versuchen, ihn abzuschaffen. Fraglos aber hat der Abolitionismus Verdienste. Das allgemeine Verdienst sich darin, dass er die Selbstverständlichkeit eines staatlichen Gewaltapparats systematisch und unter Einbeziehung marginalisierter Perspektiven in Frage stellt. Das war wichtig. Das ist wichtig. Und als jemand, der sich selbst seit einiger Zeit mit der Verfolgungsgeschichte von Sinti und Roma befasst, halte ich das für dringlich geboten. Im Fall der deutschen Sinti etwa war es tatsächlich die Polizei, die den Völkermord im Nationalsozialismus organisiert und ausgeführt hat und die sich lange gegen eine Aufarbeitung gesperrt hat. Polizeikritik, auch sehr radikale Form der Polizeikritik, ins grundsätzlich gehende Polizeikritik ist notwendig, auch in Deutschland. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben heute in Deutschland eine Polizei, die diese Verantwortung durchaus anerkennt und die zum Beispiel mit den Selbstorganisationen von Sinti und Roma kooperiert, in einen Dialog tritt und auch versucht, etwa in der Polizeiausbildung die Anliegen der Minderheit zu berücksichtigen. Dafür gibt es gerade in Baden-Württemberg Beispiele. Also allgemein Polizeikritik wichtig und das Verdienst liegt sicherlich darin, überhaupt diese Art der Polizeikritik mal auf den Weg gebracht zu haben. Konkret glaube ich, dass der Abolitionismus mit Blick auf das Thema Polizei richtigerweise auf folgende Punkte hinweist. Erstens, mehr Gleichheit bedeutet weniger Unsicherheit für alle. Deswegen sollte eher in mehr Gleichheit investiert werden als in mehr Polizei. Zweitens, Polizei ist immer in systemischen und strukturellen Zusammenhängen zu sehen. Eine neutrale Polizei, die sozusagen unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen und staatlichen Politiken alle Menschen gleich behandelt, gibt es so nicht. Sie hat immer diese Form der ungleichen Wirkung, je nachdem, ob Gruppen benachteiligt sind oder privilegiert. Drittens, Polizei ist für marginalisierte Gruppen immer auch, aber eben vielleicht nicht nur und vielleicht auch nicht immer primär, Quelle von Unsicherheit und Bedrohung. Wir müssen das ernst nehmen und wir müssen die Erfahrungen von Polizei als Bedrohungen sichtbar machen, wahrnehmbar machen und auch im gesellschaftlichen Diskurs eine Stimme verleihen. Viertens, die Polizei muss in konkreten und vor allem auch in lokalen Zusammenhängen kritisch analysiert werden. Wir sollten nicht zu pauschal von der Polizei sprechen, sondern uns konkrete Wirkungsweisen anschauen und dort auch schauen, wie Menschen, die in bestimmten Verhältnissen leben, Polizei eben erfahren. Und fünftens, es bedarf tatsächlich der Experimente mit weniger und anderer Polizei. Experimente, bei denen an die Stelle der Polizei Formen selbstbestimmter Sicherheitsproduktion treten. Diese Räume haben wir in unserer Gesellschaft zu wenig und wir müssen mehr ausprobieren, wir müssen mehr experimentieren mit neuen Ansätzen der Sicherheitsproduktion. So kann man auch den Sinn der Demokratie, einer demokratischen Gesellschaft verstehen, Experimente durchzuführen, wie Verhältnisse weniger repressiv, besser für alle werden können. Das Verdienst des abolitionistischen Diskurses ist es also, in Verbindung mit einem polizeikritischen Aktivismus diese Punkte ins Bewusstsein zurückzuhaben. Die problematischen Züge des Abolitionismus würde ich aber darin sehen, dass er die Unterschiede polizeilicher Praxis in verschiedenen Kontexten, etwa die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland und damit das Potenzial für Veränderungen mit und nicht immer gegen die Polizei auch zu verdecken droht. Hier plädiere ich für mehr Differenzierung und auch dafür, die Polizei als Akteur ernst zu nehmen. Ich habe selbst ein Projekt im Bereich der Polizeiforschung durchgeführt, zusammen mit Kollegen. Und es war interessant, mit der Polizei zu sprechen, Interviews zu führen und zu gucken, wie denkt eigentlich die Polizei oder wie denken Menschen in der Polizei auch über politische Zusammenhänge. Und es ist so, dass dort nachgedacht wird. Es ist nicht so, dass wir es sozusagen mit einem kalten Apparat zu tun haben, der sozusagen nur Repressionslogiken in die Realität umsetzt. Am Schluss die Frage, was hat das alles mit Rojava zu tun? Andere sind berufen dazu, etwas dazu zu sagen, inwiefern es in Rojava gelingt, ohne eine repressive Polizeiordnung Sicherheit herzustellen. Ich bin kein Experte für Rojava. Was ich vielleicht so als Impuls gerne in die Runde geben möchte, ist mein Eindruck, dass es manchmal so ist, dass Rojava vielleicht so etwas wie die Pariser Kommune des Abolitionismus ist. Also wie für den klassischen Kommunismus und Anarchismus die Pariser Kommune als Beweis für die Machbarkeit einer alternativen, klassenlosen, staatsfreien Gesellschaft galt, so scheint doch Rojava heute oft für den Abolitionismus als ein solcher Beweis zu gelten. Die Pariser Kommune wurde aber nicht selten zu einem Mythos verklärt, um sie sodann vielfältig zu vereinnahmen. Ich glaube deswegen, dass gesunde politische Neugierde vielleicht gepaart sein sollte mit einem nüchternen Geist, wenn man Rojava als leuchtendes Beispiel einer abolitionistischen Gesellschaft in den Blick nehmen möchte. Es gibt sicherlich viel zu lernen und vor allem ist natürlich der Freiheitskampf des kurdischen Volkes etwas, was Solidarität verdient. Zugleich ist Nüchternheit, glaube ich, eine Tugend, die man auch in dem Zusammenhang eben walten lassen sollte. Mit diesem kleinen Appell möchte ich schließen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Da ging es jetzt am Ende des Vortrags um Rojava. Das ist eine Region im Norden von Syrien, die mehrheitlich von Kurden bewohnt ist und in der Form von direkter Demokratie gelebt werden. Der Grund, warum Michael Haus hier auf Rojava eingeht? Er hat seinen Vortrag auf einer Tagung über Rojava gehalten. Veranstaltet wurde die Tagung vom Collegium Academicum in Heidelberg. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.